Stell dir vor, du arbeitest in der Instandhaltung. Du musst in der Anlage eine Schraube austauschen, eine M10er Schraube, möchtest die aufdrehen. Jetzt weißt du ja schon, hast du im ersten Lehrjahr schon gelernt, zu einer M10er Schraube gehört der 17er Schlüssel.
Genau, oder in der frühen Jugend, Kindheit, Schraubervergangenheit, weiß man das. 10er Sechskantschraube, 17er Schlüssel, genau, Standard.
Das heißt, es ist ein Handgriff oder eine Handbewegung, die du schon tausendmal gemacht hast. Der Kopf läuft auf Autopilot, du nimmst den 17er Schlüssel, setzt an, schön mit Kraft, am besten noch das ganze Gewicht reingelegt und rums. Du rutschst ab, Schraubenkopf rund, Knöchel, alles schön blutig.
Das schmerzt und es passiert auch öfter, als man denkt. Genau. Also das kennen viele.
Genau.
Herzlich willkommen bei Verschraubt und zugedreht, dem Podcast von frantos.com, dem Online-Schraubenprofi.
So, und jetzt ist die Frage, warum ist das passiert, beziehungsweise was ist da eigentlich passiert? Und das kann passieren, wenn man eine ISO-Schraube verwendet, anstatt einer erwarteten DIN-Schraube. Da gibt es nämlich einen kleinen Unterschied in der Schlüsselweite, also in dem Durchmesser des Werkzeugangriffs, das ist 1 Millimeter.
1 Millimeter, 16er Schlüsselweite statt 17er.
Genau. Genau.
Das ist auch der Grund, warum wir jetzt heute zusammensitzen, also nicht wegen genau diesem 1 Millimeter, sondern wir machen heute eine Analyse und es geht im Grunde genommen darum, das Verständnis zu schärfen, dass diese globalen vernetzten Systeme, also diese Lieferketten, gewissermaßen weltweit zusammenhängen, ohne dass uns das eigentlich bewusst wird und wir nehmen das alles für selbstverständlich hin.
Das ist auf jeden Fall was, wo man auch ja nicht drüber nachdenkt.
Genau. Und wenn man jetzt in die Tiefe geht, also wenn man ganz nah reinzoomt, quasi bis zum klitzekleinen Verbindungselement, das da irgendwo verbaut ist, dann merkt man, dass unter Umständen gar nicht die großen Stahlseile, Träger, Betonbauteile, was auch immer, die Welt zusammenhält, sondern ein großer Teil dieses Zusammenhalts eigentlich diese Normen sind. Das ist das Schlüsselwort heute. Diese Normen und ihre Toleranzen, die global funktionieren und wirken sollen, damit alles einheitlich ist und funktioniert.
Ja, das ist im Prinzip unsere Mission heute. Wir analysieren mal wieder einen sogenannten Buchstabensalat.
Ja.
DIN, EN, ISO, was bedeutet das, wo sind die Unterschiede? Und wenn wir heute über dieses Thema sprechen, dann klingt es ja erstmal so typisch deutsch, oder? Klingt so nach Akribie, nach Paragraphen, nach
Ordnung,
deutscher Ordnungsliebe. Genau, so ein bisschen nach jemandem, der seinen Schreibtisch mit dem Lineal ausrichtet. Jetzt schauen wir uns heute mal an, ist es überhaupt was Deutsches, Normo? Und was genau bedeutet das? Ich weiß, Rudi, wenn du das Thema hörst, DIN, EN, ISO, hast eher Lust, ein Nickerchen zu machen, als wirklich über Schrauben zu reden, aber du weißt halt mehr als der Otto-Normalschrauber. Deswegen sitzt du wieder hier. Wir steigen auch gleich mal ins Thema ein. Wer hat sich das ausgedacht, beziehungsweise wer wollte denn da die Ordnung auf seinen Schreibtisch bringen?
Ja, also grundsätzlich hat es mit Ordnungsliebe nur sehr bedingt was zu tun. Der eigentliche Hintergrund ist eine Notwendigkeit. Also aus der Not entstand diese Situation. Stell dir einfach Folgendes vor, du bist im 19. Jahrhundert, Beginn der Industrialisierung und Weiterentwicklung der Mobilität. Also es geht hier auch um Dampflokomotiven, das ist ein ganz wichtiger Punkt, da kommen wir jetzt noch öfter drauf. Und diese Dampflokomotiven haben natürlich Städte dann verbunden, von A nach B gefahren und da gab es wahrscheinlich noch keine damals Keilsicherungsscheiben, die da für die Schraubensicherung gesorgt haben, hatten wir im letzten Podcast und da kann es leicht mal passiert sein, dass diese Lok mit ihren entsprechenden Zügen alle wohlbehalten zwar angekommen sind, aber unterwegs ist da irgendeine Mutter runtergefallen, hat sich aufgrund der entsprechenden Vibrationen gelöst, Vorspannung war weg, plumps war die Mutter weg und dann war es eben nicht so, dass man an einem Zielort ankam und ins Regal greifen konnte oder in die Werkzeugkiste und da einfach eine neue Mutter rausnehmen, um das zu reparieren oder eine Wartung zu machen, sondern da hat man dann einfach Pech gehabt. Da musste man zum Schmied oder zu einem Mechaniker in einem Industriebetrieb und musste hoffen, dass der das entsprechende Bauteil, das kaputt war oder fehlte, dann wieder schneiden oder feilen konnte. Das wurde handgemacht, um dann das Ganze wieder montieren zu können. Okay. Also da gab's Maßarbeit nur.
Warte, du sagst, dass damals jede Schraube und jede Mutter ein handgefertigtes Einzelstück war.
Ja, das war so. Also Mechaniker haben Schrauben und Muttern paarweise gefertigt. Ich habe das wirklich genau recherchiert, weil mich hat selber gewundert. Also zugegeben, wie du schon gesagt hast, ist Grundlagen der Normung nicht so ganz mein Lieblingssteckenpferd. Es ist halt ein ziemlich trockenes Thema. Aber wie in allen Podcasts, je mehr man in die Tiefe geht, desto mehr findet man Sachen raus, wo man dann doch, ich möchte fast sagen, freudig überrascht ist, weil das sind Sachen, die man vorher nicht wusste. Mhm. Und das ist wirklich paarweise Fertigung von Muttern mit Schrauben, damit diese Gewindepassung eben da war. Problem, hat man eins von beiden Bauteilen verloren durch Defekt oder eben Verlust, dann ist man da gestanden und hat blöd geschaut. Und genau das war das Problem. Und es gab auch keine überregionalen Standards erstmal. Es gab nur regionale Standards, also Insellösungen. Es geht sogar so weit, dass man von Hausnormen sprach. Also jetzt Produzenten mit Werksgeländen, Werkshallen, die hatten eine Hausnorm. Da war das schon vereinheitlicht. Aber das waren halt ein paar Quadratkilometer und außerhalb der hat es nicht mehr funktioniert. Und das war dann schon äußerst schwierig.
Also ein absoluter logistischer Albtraum, den natürlich zu dem Zeitpunkt oder in dem Zeitalter hauptsächlich die Eisenbahn anscheinend betroffen hat. Und die hat sich der Sache dann eben entsprechend angenommen.
Genau, und das war auch gar nicht mal primär ein deutsches Thema, sondern die erste Norm. Ich hatte das mal in unserem Podcast über Gewinde und solche Themen erwähnt. Die erste Vereinheitlichung gab es in England. England war ja so das Mutterland des Bahnbaus, Lokomotiven, Zug- und Verkehrswege hatten ein sehr dichtes Netz. Das fing sogar damit an, dass nicht mal die Gleise genormt waren. Also da fuhr der von Süd nach Nord und irgendwann war finito, weil halt dann die Gleisbreite nicht mehr gepasst hat. Also auch da fing es schon an.
Okay, Wahnsinn.
Hat die Normung gefehlt. Ich fand das so interessant, weil es ja so völlig normal für uns ist. Völlig klar, gibt's Norm, überall gleich. Und das war eben da schon nicht der Fall. Und dann hat eben dieser Joseph Whitworth, der hat dieses einheitliche Gewinde durchgesetzt. Da gab's dann ein Standard-Gewinde und ein Feingewinde. Und das war im Prinzip das erste genormte Gewinde für diesen Einsatzzweck. Denn man konnte es sich nicht leisten, dass große Standzeiten da entstanden sind, dass man im Falle einer Wartung oder eines Defekts dann irgendwo in die Industrie oder zum Handwerk gehen musste, um dann in Handarbeit Maßanfertigung nachzumachen. Also Standzeiten sind ja auch heute noch sehr teuer. Dementsprechend brauchte man Normung, brauchte man Vereinheitlichung. Also ich stelle es mir immer so vor, Bahn oder die Züge haben Orte, Regionen miteinander vernetzt und dann hat man die Aufgabe gehabt, auch die Logistik quasi zu vernetzen. Das war dann die Notwendigkeit und dadurch entstand dann auch die für uns heute so gängige und bekannte DIN-Norm zum Beispiel.
Okay.
Fangfrage an dich.
Ja.
Du kennst die Frage, die jetzt kommt. Was bedeutet der Begriff DIN, also die Abkürzung DIN, was bedeutet das? Fangfrage.
Ja, okay. Ich denke, du meinst landläufig, beziehungsweise eigentlich die breite Masse würde jetzt sagen, DIN bedeutet deutsche Industrienorm.
Genau, 90% der Leute sagen das.
Genau, vermutlich. Und das stimmt nicht, sondern das ist das Deutsche Institut für Normung.
Genau, das bedeutet das.
Genau.
Und das gibt es jetzt Gott sei Dank. Und diese deutsche Industrienorm, beziehungsweise jetzt sage ich es sogar schon falsch, dieses Deutsche Institut für Normung war eben notwendig, um überregionale Normen dann einzuführen und damit wir überall diese Austauschbarkeiten, diese Vernetzung in der Logistik haben.
Mhm. Genau. Genau. Das heißt, wir kamen von gar keiner Normung zu regionalen Normen.
Genau.
Das Thema fand ich auch ganz spannend, als ich das gehört und gelesen habe in der Vorbereitung. Es gab zum Beispiel, kurz erwähnt,
Rosenheimer Gewinde und ein Münchner Gewinde, wirklich. Also ich habe Kataloge, ich habe ja bei einem großen Schraubenhändler, Münchner Schraubenhändler gelernt, wie du ja übrigens auch. Und ich habe da ganz alte Kataloge aus den 1800 irgendwas Jahren mal zu einer Druckerei gefahren, als Azubi Richtung Deutsches Museum, weiß ich noch, habe mich fürchterlich verfranst. Und dort wurde daraus dann ein Jahreskalender dieses Händlers gefertigt mit so quasi Vintage-Retro-Style-Aufnahmen von so alten Katalogen. Und war auch ziemlich cool, weil es waren quasi noch handgezeichnet die Schrauben. Gab es Seiten in den alten Katalogen, das waren also solche Riesendinger. Originalgröße war da abgebildet. Also damit der jeweilige Kunde das dahin halten konnte, war das Originalgröße abgebildet, also von wahrscheinlich M4, 5 wird das kleinste gewesen sein, so ganz kleine gab es noch nicht so. Bis M20 dann war das in Originalgröße alles abgebildet. Also ganz amüsant eigentlich, das mal zu sehen, wie das damals lief. Und ja, logischerweise, wenn es jetzt eine Zug- oder Bahnlinie gab von München nach Rosenheim und der dann in Rosenheim versucht hat, da eine Schraube auszuwechseln, dann hat er wahrscheinlich ein bisschen ein Thema gehabt. Also es gab es wirklich.
Okay. Dann hat man sich also irgendwann dem Beispiel der Engländer angeschlossen. Das heißt auch, um die Eingangsfrage zu beantworten, die Normung wurde nicht in Deutschland erfunden.
Sondern in England,
genau. Man ist dem Beispiel gefolgt und hat irgendwann eine deutsche Norm entwickelt, also die DIN.
Genau.
Und zwar das Deutsche Institut für Normung. Und mittlerweile ist es aber so, dass wir ja nicht nur von der DIN sprechen, sondern es gibt ja auch noch ganz viele andere, beziehungsweise hauptsächlich die EN und die ISO.
Genau, also ich möchte es mal behaupten, ISO ist im Grunde gängiger. Wir haben ja mittlerweile seit einigen Jahrzehnten eine globale Welt. Aber um es mal kurz zu erläutern, es ist im Endeffekt ganz ähnlich wie eine Baumstruktur. Also unterstes Level ist die DIN, nationale Norm, logischerweise in deutscher Sprache. Die EN, die europäische Norm, dann in Englisch und Französisch. Und dann als oberstes global die ISO. Also auch eine Organisation für die Standardisierung von Normen und die ISO dann eben in Englisch. Genau, also so sind diese drei Stufen. Und sprachlich ist es auch ganz interessant, weil im Grunde genommen ja Europa könnte ja das Englisch von der ISO eigentlich ganz leicht übernehmen, aber man packt dann noch Französisch dazu. Das ist halt in Europa irgendwann mal so festgelegt worden, kann man drüber diskutieren und dann in deutsche Sprache für die DIN ist auch klar.
Mhm. Und manchmal steht auf der Schraubenpackung sogar DIN EN ISO.
Genau, das ist im Prinzip das komplett sorglos Paket. Das ist dann eine internationale Norm, die in eine europäische Norm übernommen wurde, französische Sprache dazu. Und das Deutsche Institut für Normung hat auch gesagt, ja, passt, übernehmen wir auch. Dann noch auf Deutsch und dann heißt eigentlich DIN EN ISO. Meistens wird es nur ISO genannt. Mhm. Also im Sprachgebrauch ist es selten. Auf den Schraubenpaketen steht es vielleicht so drauf, aber im üblichen Sprachgebrauch ist dann nur eins in Verwendung.
Okay, ich fasse mal zusammen. Es gibt eine DIN ISO. Das ist eine weltweite, also eine
globale Norm.
Eine globale Norm, eine ISO-Norm, die unverändert in die deutsche Norm oder deutsche Normung übernommen wurde.
Genau.
Was haben wir für ein Beispiel?
Übersetzen, ja, ein typisches Beispiel ist habe ich jetzt rausgesucht, eine ISO, DIN ISO 1580. Das ist eine Linsenschraube mit Schlitz, oder man kann eigentlich sagen, fast schon eine Flachkopfschraube eigentlich. Entspricht weitgehend der relativ bekannten alten DIN 85, sind somit die ältesten DINs bei uns. DIN 84, 85, Zylinder oder flacher Zylinderkopf mit Schlitz. Mhm. Wird heute nicht mehr viel produziert, findest du kaum noch. Und da gibt es jetzt entsprechende ISO, die allerdings in ihren Maßen abweicht. Also Kopfform etc. ist etwas anders.
Mhm. Dann gibt es eine DIN EN, also eine rein europäische Norm, die in die deutsche Norm übernommen wurde. Ich denke, das bekannteste Beispiel sind da die HV-Garnituren.
Genau, also das ist ein Beispiel, das ich sehr gut finde, denn das ist die DIN EN 14399. Das sind hochfeste Garnituren, also HV-Garnituren, hochfest vorverspannt, 10.9. Wir haben die mal in der Detailkamera, als wir einen Film gedreht haben, auch gezeigt, bei Beispiel für Feuerverzinkt. Die sind dann standardmäßig feuerverzinkt und werden als Garnitur verkauft. Und hier hat man eine Stahlbaunorm erlassen, eine europäische Norm für die Anfertigung von Stahlhallen, Stahlbau, weil man das europäisch einheitlich regeln wollte. Das heißt, Ausschreibungen sind europäisch. Da macht es aus meiner Sicht Sinn, weil haben viele sehr drüber gestritten, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Mhm. Wenn die Ausschreibung europäisch ist, dann macht es im Grunde auch Sinn, die Art, wie gearbeitet werden muss zu Normen und aber auch die Verbindungselemente zu vereinheitlichen, damit logischerweise, man muss dann europäische ausschreiben, ein italienisches oder ein französisches Unternehmen, auch was die Verbindungselemente angeht, die ja da eine wichtige Rolle spielen, auch kein Problem hat und dann nicht nach DIN suchen oder arbeiten muss, dann hat man das alles glatt gezogen und da war das vereinheitlicht, macht aus meiner Sicht schon Sinn, auch wenn man jetzt sagen kann, gut, das war etwas aufwendiger für kleine Unternehmen, Schlossereien etc. hatten ein bisschen das Nachsehen, weil das aufwendig ist, diese Normen zu erfüllen, auch in der Art, wie gearbeitet wird. Aber grundsätzlich ist es jetzt aus europäischer, strategischer Sicht gesehen schon sinnvoll, sowas zu vereinheitlichen.
Mhm. Und dann gibt es noch eine EN-ISO, also eine internationale Norm, die unveränderterweise 1:1 in die europäische Norm übernommen wurde.
Genau, französische Sprache dazu. Also gibt es auch ein Beispiel, EN ISO 7040, muss ich gestehen, hatte ich jetzt gar nicht mal so auf dem Radar. Das sind selbstsichernde Muttern mit Polyamidring in der hohen Form. Mhm. Also in DIN 982 statt DIN 985, das ist die gängigere Norm. Aber da gibt es eben auch, wie bei den Sechskantschrauben, Abweichungen bei den Schlüsselweiten. Es gibt drei Durchmesser nicht mehr, also M7, M18, M22 gibt es nicht mehr, weil die auch wahnsinnig ungängig sind. Das kann ich also auch nachvollziehen. Und die Mutternhöhen sind ein bisschen anders. Also das muss man eben beachten dann. Aber so EN-DIN gibt es durchaus, ja,
genau, in diesem Fall. Dann der Vollständigkeit halber nochmal, hat man vorher schon, die DIN EN ISO, also die internationale Norm, die über die europäische Ebene dann am Ende in die deutsche Norm integriert wurde.
Das beste Beispiel hier und finde ich auch nach wie vor das Wichtigste, weil eben sehr gängig, das ist die ISO 4014 oder 4017, also Sechskantschrauben hatten wir ja ganz eingangs. DIN 931, 933, also Sechskantschraube mit Schaft oder Gewinde bis Kopf. Und die haben eben diese veränderten Schlüsselweiten. Ja? Und daher auch dieses Thema 16er Schlüsselweite versus 17er Schlüsselweite.
Lass uns doch da nochmal ein bisschen konkreter einsteigen. Wo müssen denn unsere Kunden ganz konkret aufpassen? Wo gibt es Unterschiede und wo ist es dann tatsächlich in der Praxis auch relevant, dass man die Unterschiede kennt?
Also man muss einfach den Unterschied kennen und das beste Beispiel sind eben die besagten sehr gängigen Sechskantschrauben, dass es hier bei einigen Durchmessern Abweichungen gibt. Mhm. Ja? Und gebe ich vielleicht nochmal einen Überblick, muss ich direkt ein bisschen spicken, dass ich ja nichts Falsches sage. Also hier haben wir M10, DIN Schlüsselweite 17, ISO Schlüsselweite 16. Wir zeigen das jetzt mal in der Detailkamera. Vielleicht für die Leute, die uns als Podcast per Audio zuhören, mal kurz einen Hinweis. Wir haben in der YouTube-Version hier eine Detailkamera, um hier solche Aufnahmen zeigen zu können. Das lässt sich akustisch natürlich nur erzählen darüber bringen. Aber vielleicht ist es da, wen es interessiert, einen Blick wert in die Filmversion. Da sieht man das ganz gut. Erst zeigen wir jetzt die 16er Schlüsselweite. Die passt bei dem Schlüssel natürlich genau auf die ISO. Und wenn wir jetzt den 17er Schlüssel nehmen und das mal demonstrieren, dann sehen wir auch, dass das schon ganz ordentlich wird. Also es hört sich wenig an, ein Millimeter Schlüsselweite, aber das ist schon ganz ordentlich. Und da kommt es auch wirklich zu diesem Durchrutscheffekt, zum Knöchelaufhau-Effekt und was da alles passieren kann. Mhm. Das ist definitiv so. Und uns ist auch aufgefallen, wir haben im Hintergrund ja hier eine Reihe von Schlüsseln und Werkzeugen hängen. Und da haben wir auch unseren Ringgabelschlüsselsatz mal angesehen, beide, und uns beiden auch aufgefallen, dass es da eben den 15er und den 17er Schlüssel gibt, aber nicht den 16er. Und darauf sollte man achten, wenn man weiß, dass man auch mit ISO-Schrauben zu tun hat. Mhm. Sowas kann auch mal beim Möbelzusammenbauen passieren, dass da so ein schwäbischer Möbelhersteller Couch, da sind so 10er Schrauben mal mit dran, um Teile zusammenzubauen, und da könnte es sein, dass der 16er Schlüssel dann vonnöten ist.
Genau.
Ja.
Lass uns kurz bei den Sechskantschrauben noch bleiben. Wir haben jetzt gerade gesehen, dass beim M10er oder bei der M10er Schraube Unterschiede gibt, aber es gibt auch bei 12, 14 und 22
Unterschiede. Genau, also M12 ist auch, glaube ich, sehr gängig, Schlüsselweite 19. 19er Schlüssel kommt unmittelbar nach dem 17er. Da haben wir Schlüsselweite 18 bei der ISO, also auch kleiner um 1 Millimeter, genauso wie bei M10. M14, obwohl ungängig, auch da Schlüsselweite 22 in der DIN und 21 in der ISO, auch wieder 1 Millimeter weniger. Und erstaunlicherweise jetzt die M22, wobei die eben auch super ungängig ist, Schlüsselweite 32 bei der DIN, 34 bei der ISO, also größer. Also da ist auch keine unmittelbare Logik drin, immer einen Millimeter kleiner oder so. es ist grundsätzlich abweichend und das muss man eben beachten. Mhm. Genau.
Ich habe übrigens mal gehört oder gelesen vor ewig langer Zeit, dass die Umstellung von DIN auf ISO oder die Reduzierung der Schlüsselweite von eben zum Beispiel 19 auf 18 Unmengen an Material bzw. Energie einspart und somit eine positive Ökobilanz hat im Vergleich, kann ich mir gut vorstellen, weil wenn man sich überlegt, wie viele Schrauben produziert werden, wenn man bei den Milliarden an Schrauben, die da produziert werden, jedes Jahr in verschiedensten Größen immer einen Millimeter weniger an Material braucht, kann ich mir gut vorstellen, dass man da.
Das fällt einspart. Schon ins Gewicht, ja. Also was da an 10er Muttern oder an 12ern jeden Tag über den Ladentisch geht, das sind ja unsägliche Mengen.
Genau. Genau. Dann noch ein Thema beziehungsweise eine Frage, die von unseren Kunden ganz, ganz oft kommt. In unseren Shops, beziehungsweise ist es ja allgemeingültig und nicht nur bei uns, sondern auch in allen anderen, liest man oft den Begriff ähnlich DIN. Und das klingt ja im ersten Moment so ein bisschen ja, minderwertig.
Ja, ist es aber nicht. Also das mag jetzt so klingen, das hat einen ganz eindeutigen Grund. Es gibt zwei Möglichkeiten, warum das ähnlich DIN heißt. Also das eine ist ein Beispiel, da ist das absolut begründet, da gibt es keine DIN. Also gutes Beispiel sind Senkkopfschrauben. Die gibt es mit Innensechskant und die gibt es als DIN und die gibt es als ISO. Mhm. Unterscheiden sich auch etwas, sind sie ähnlich, aber unterscheiden sich. Was es aber nicht gibt mit Norm, ist derselbe Artikel mit Torx-Antrieb.
Mhm. Also statt Inbus Torx.
Torx, genau. Und Torx wissen wir ja auch, bessere Kraftübertragung und so weiter. Das, wenn man das haben will, dann kann ich nicht hinschreiben, entspricht oder sowas. Dann ist es im Grunde, es gibt keine DIN, die den Torx da drin hat. Mhm. Zumindest gibt es die noch nicht. Vielleicht gibt es die irgendwann, durchaus naheliegend. Dann weise ich darauf hin, schreibe ich hin, ähnlich DIN sowieso oder ähnlich ISO sowieso.
Ist auch relativ klar, bei der DIN, die du ansprichst, 7991, beziehungsweise könnte man auch sagen, die DIN 912, da ist es ja das Gleiche. Als die entworfen wurden oder erstellt wurden, gab es halt einfach noch gar keinen Torx.
Genau. Und man muss auch sagen, dass die Normen sehr langlebig sind. Macht es uns bei der Artikelpflege immer leicht, weil wir haben hier Artikel, die nicht saisonal sind, sondern auch mal 70 Jahre alt sein könnten von ihrer Ausprägung, von ihren Attributen her und dementsprechend mahlen die Mühlen hier auch sehr langsam. Also es dauert lang, bis da eine Norm überarbeitet wird, bis da was dazukommt. Hört das auch auf. Ganz kleine Größen gibt's nicht oder besonders große Größen und es dauert eben, bis das angeglichen wird.
Genau.
Genau. Und wo wir es auch manchmal mit dazu schreiben, das ist der zweite Grund dann, ist, wenn es wirklich eine Ähnlichkeit gibt und da gibt's eine ISO 4711, ähnlich DIN sowieso, dann schreiben wir das oft dazu, weil einfach die DIN geläufiger ist. Mhm. Die DIN kennt man eher, also steht auch bei Blechschrauben manchmal mit dabei, weil eben, sag mal, auch ich komme ja aus einer DIN-Vergangenheit, du ja auch, und dann kennt man eben Blechschrauben DIN 79, 81 und so weiter und so fort. Und der Hinweis auf die DIN macht schon Sinn, damit man es dem Betrachter leichter macht.
Genau.
Das ist der zweite Grund.
Also, ich fasse zusammen, wenn dort steht ähnlich DIN, ist das kein Hinweis auf Minderwertigkeit,
mega,
sondern ja in der Regel sogar oft eine Weiterentwicklung der ursprünglichen DIN-Norm.
Genau, so kann man das sehen.
Genau. Ja, gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Wir haben am Anfang gesagt oder vorher gesagt, es gibt ISO-Normen, also eine internationale Norm. Und wenn es jetzt schon eine weltweit gültige Norm gibt mit der ISO, warum verkaufen wir denn dann immer noch zu über 90% DIN?
Tja, tot gesagt, leben länger, könnte man jetzt da pauschal einfach sagen. Aber also grundsätzlich ist es so, dass sich die ISO dort durchsetzt, wo die Globalisierung auch wirklich Auswirkungen hat. Also bestes Beispiel, nimm Hersteller von weißer Ware, Haushaltsgeräte, von Gabelstaplern, die global verkauft werden, von ähnlichen Geräten. Die werden in Australien genauso verkauft und gewartet wie in Bolivien, wie in Japan, wie in Europa. Da verstehe ich auch den Produzenten, den Hersteller, der sagt, ja, dann geht's eben bitte auch nur nach ISO. Dann möchte ich eine internationale Norm. Ich habe internationale Handbücher, meine Monteure sind international unterwegs und so weiter und so fort. Also die große Überschrift oben drüber ist quasi global. Und da ist es nachvollziehbar. Hier bei uns im Handwerk, letzten Endes auch im täglichen Geschäft, bei uns im Handel und im Bereich Heimwerk sowieso, da ist die DIN nach wie vor der dominantere Faktor, würde ich sagen. Mhm. Industrie, global, ISO, absolut die Berechtigung. Aber das wird noch ziemlich lang dauern, denke ich, bis die DIN da verschwindet. Und es gibt jetzt auch keine Notwendigkeit. Bei vielen ist es identisch, manchmal gibt es Unterschiede. Aber grundsätzlich wird es schon noch eine Zeit lang so bleiben. Und dann gibt es natürlich auch noch die Artikel, die es nur als DIN gibt. Mhm. Ja, also denkt da eine Verschlussschraube, fällt mir da ein, die DIN 906, da gibt es einfach keine EN und keine ISO. Mhm. Und da wird es eine DIN bleiben. Ist einfach nicht wichtig genug, würde ich schätzen.
Wir reden ja unweigerlich in unseren Podcasts und in unseren Folgen immer über das Thema Schrauben und Verbindungstechnik. Jetzt haben wir uns oder ich mich ja natürlich auch wie du in epischer Breite auf diese Folge vorbereitet. Und wenn man sich mit Normen beschäftigt und danach beziehungsweise nachliest, dann findet man natürlich nicht nur Normen in der Schraubenwelt, sondern es gibt für alles Normen. Und ich habe mir ein paar ganz lustige Beispiele rausgesucht. Wir haben ja gelernt heute, Normen sind wichtig. Die definieren unsere moderne Welt. Ich habe das Gefühl, dass an der einen oder anderen Stelle das Ganze ad absurdum geführt wurde. Ich habe mir da mal ein paar Sachen...
Jetzt kommen wahrscheinlich Brüsseler Schildbürger rein.
Ja, ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben. Es gibt eine ISO 3103. Da wird auf 6 Seiten beschrieben, wie man die perfekte Tasse Tee aufbrüht.
Stammt wahrscheinlich aus England.
Stammt wahrscheinlich auch aus England, genau. Der Grillrostabstand, aber das wirst du wissen, oder? Der ist auch genormt?
Nee, habe ich nicht gewusst.
Der ist auch genormt, maximal 20 Millimeter, damit die Nürnberger Bratwurst auch ja nicht durchfällt.
Ja.
Und weiß ich. Wenn man übrigens etwas weggeht von den Normen, gibt es noch einige hunderte und wahrscheinlich über hunderte an Verordnungen, EU-Verordnungen. Da ist zum Beispiel auch geregelt, wann eine Pizza Napolitana diesen Namen auch wirklich tragen darf und wie hoch und breit der Rand sein darf und wie dick der Teig sein darf in der Mitte dieser Pizza. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen.
Ja, wir wollen da nicht werten. Wir grinsen oder schmunzeln vielleicht das eine oder andere Mal, aber es ist schon erstaunlich.
Genau.
Ja, es sind Dinge festgelegt, da ist man schon, nennen wir es mal, überrascht.
Leute, das war's. Und naja, wir haben jetzt gerade ja nochmal versucht zu zeigen, dass der Normendschungel vielleicht gar nicht so trocken ist, wie man denkt. Zumindest hätte ich an der Stelle gedacht, dass hinter der einfachen Enzema-Schraube so viel Geschichte steckt. Mag man ja vielleicht auch nicht vermuten, aber da steckt eben doch viel dahinter. Und vor allem viel Geschichte und eine globale Strategie. Bevor wir die Werkstatt jetzt komplett abschließen, würde ich sagen, ich nenne nochmal die 3 Key Takeaways für heute. Nummer 1. Die Normung bedeutet Freiheit und Austauschbarkeit. Also es ist kein bürokratischer Selbstzweck, sondern die Basis unserer modernen Welt. Und ohne diese Normen wären wir zurück im 19. Jahrhundert, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle etwas übertrieben wird. Punkt Nummer 2. Vorsicht beim Wechsel von DIN auf ISO. Das ist vielleicht der wichtigste Praxistipp. Achtet besonders bei Sechskantschrauben auf die Durchmesser 10, 12, 14 und 22. Genau. Auf die veränderten Schlüsselweiten. Wer da einfach blind zum alten 17er Schlüssel greift, der kann überrascht werden, ziemlich sicher sogar. Und man kann sich verletzen, wie gesagt. Der 3. Punkt, ähnlich DIN, ist nichts Negatives. Das ist sogar oft ein Upgrade. Lasst euch davon nicht abschrecken von dem Begriff. Es handelt sich nicht um irgendwas Minderwertiges, wie gesagt, sondern einfach um die Tatsache, dass es bestimmte Dinge zu der Zeit noch gar nicht gab, wo die Norm niedergeschrieben wurde. Das war's. Schaut einfach vor dem nächsten Kauf kurz in die Produktdetails in unserem Online-Shop und spart euch den Frust auf der Baustelle oder an der Maschine in der Anlage. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt stabil. Bis bald. Und bis zur nächsten Folge bei Verschraubt und Zugedreht.
Das war's für heute mit Verschraubt und Zugedreht. Dem Podcast von Frantos, dem Online-Schraubenprofi. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos unter frantos.com. Wir freuen uns auf die nächste Folge.